um perfekt und vollkommen zu sein. Was würdest du geben? Was würdest du Gott bezahlen, damit du, wenn es geht, von heute auf morgen gar keinen Fehler mehr hättest und vollkommen wärst? Was würdest du geben? Was würdest du geben? Ein Finger? Eine Hand? Eine Hand abhacken lassen, damit du vollkommen perfekt bist. Oh, was habe ich schon gebetet? Was habe ich schon mir gewünscht, vollkommen und perfekt zu sein? Und immer wieder passiert es in meinem Leben, dass ich vor dem Spiegel stehe und denke so, na, du vollkommener Ehemann, na, du vollkommener Vater, hast es wieder geschafft. Na, du vollkommener Christ, hast es wieder geschafft. Wie oft ist das in meinem Leben passiert? Dass meine Schwachheit mir vor meinen Augen steht und ich kann mich selber nicht ab, weil ich meine Schwachheit sehe und ich bin doch selber daran schuld, dass die Stimme des Feindes sich immer wieder in meinem Kopf höre. Ich bin doch selbst daran schuld. Und dann komme ich wieder in diese Tretmühle hinein, wo ich an mir arbeite und versuche mich selbst zu verändern und bete und flehe. Und nichts passiert. Wo ist dieser Allmächtige, dieser lebendige Gott, der mich verändert? Wo bist du, Gott? Warum nimmst du meine Schwachheit nicht aus meinem Leben? Siehst du nicht meinen Perfektionsdrang, dass ich ein besserer Mensch sein will? Dass ich vollkommen sein will? Gott, siehst du nicht mein Herz? Und so ging es auch dem Paulus. Und deshalb lese ich heute aus 2. Korinther 12, ab Vers 7 vor. Ja, ich habe außerordentliche Offenbarung gehabt. Von Gott hat er große Offenbarung gehabt. Aber damit ich mir darauf nichts einbilde, hat Gott mir einen Dorn ins Fleisch gedrückt. Wer hat's gemacht? Gott. Und was ist dieser Dorn? Ein Engel des Satans darf mich mit Fäusten schlagen, damit ich nicht überheblich werde. Dreimal habe ich den Herrn angefleht, mich davon zu befreien. Doch er sagte zu mir, meine Gnade muss dir genügen, denn meine Kraft ist gerade in den Schwachen mächtig. Hier ein Mann Gottes, der die Gemeinde Jesu Christi stark verfolgt hat, der Menschen ins Gefängnis gebracht hat, vielleicht sogar umgebracht hat. Dieser Mensch, er strebt jetzt nach Vollkommenheit, nach der Perfektion. Jetzt bin ich ein Christ, jetzt will ich Gott wohlgefällig sein. Jetzt will ich alles richtig machen in meinem Leben. Jetzt will ich keine Schwachheit mehr haben. Ich will stark sein. Das ist ein Herzensschrei. Das ist der Herzensschrei von dem Paulus. Der Schrei nach Vollkommenheit auf dieser Erde schon. Und wir erfahren hier einen Paulus, dessen Gebet nicht erhört worden ist. Ein Paulus, der vor Gott gerungen hat, der gekämpft hat. Und ich denke nicht, dass er dreimal leichtsinnig gebetet hat, sondern er hat wirklich gerungen, wirklich gekämpft. Gott, mein Herr, nimm diese Schwachheit, nimm diesen Dornen aus meinem Fleisch. Warum lässt du es zu, Gott, dass der Teufel mich mit Fäusten schlagen darf? Warum habe ich diese Schwachheit in meinem Leben? Warum kann ich nicht endlich vollkommen sein und stark sein? Und dann betet er, und was mich hier verwundert, er betet nur dreimal. Denk mal an deine eigene Schwachheit, an deinen Charakter, an deine Art und Weise. Wie oft hast du schon gebetet, dass du verändert wirst? 10-mal, 50-mal, 100-mal, 1000-mal? Da bin ich schon angekommen wahrscheinlich, 1000-mal. Mindestens, dass Gott mich verändert, dass ich endlich in den Spiegel schauen kann und endlich der glanzvolle Michael bin, der ich immer schon sein wollte. Und der Paulus, ich weiß nicht, wie genau er das erkannt hat, er hat dreimal gebetet, dreimal nur und hat gemerkt nach dem dritten Mal, er hat gebetet, Herr, nimm diesen Stachel aus meinem Fleisch, einmal, Herr, beim nächsten Mal vielleicht, ein paar Tage später, vielleicht ein Jahr später, vielleicht 3 Jahre später. Herr, nimm diesen Stachel aus meinem Fleisch. Und nach dem dritten Mal hat er gemerkt, Gott will es nicht machen. Er will es nicht machen. Das zu akzeptieren, damit zu leben, dass Gott es nicht machen will, dass Gott diese Schwachheit nicht aus meinem Herzen, aus meinem Leben, aus meinem Denken, aus meinem Charakter herausnehmen will. Das ist bei mir gar nicht auf dem Radar. Aber Paulus hat es realisiert. In seinem ganzen Vollkommenheitsdenken, der früher ein perfekter, vollkommener Pharisäer war und der das gleiche Herz mitgebracht hat ins Christentum. Nach dem dritten Mal hört er auf, dafür zu beten. Nach dem dritten Mal gibt er auf und lernt daraus etwas. Hier heißt es, dreimal habe ich den Herrn angefleht, mich davon zu befreien. Dreimal. Doch Gott sprach zu ihm in seiner Schwachheit. Gott redete zu ihm und sagte, doch er sagte zu mir, meine Gnade muss dir genügen, denn meine Kraft ist gerade in den Schwachen mächtig. Meine Kraft ist gerade in den Schwachen mächtig. Bist du schwach? Fühlst du dich jämmerlich? Fühlst du dich wie ein Versager? Dann hat Gott ein immenses Interesse an dir und möchte dich gebrauchen. Er möchte deine Schwachheit benutzen, um dadurch zu wirken. Ich weiß, dass mir vorhin eingefallen ist, da hinten stand eine Geschichte. Mein Bruder hat mich jetzt vor kurzem besucht. Letztes Wochenende war er mit seiner Frau und seiner Familie bei mir zu Besuch. Und dann haben wir uns unterhalten. Und dann haben wir uns darüber unterhalten, wie er zum Glauben gekommen ist, mein Bruder. Ich war der Erste bei mir in der Familie, der Christ geworden ist. Und ich habe mir so sehr gewünscht, dass meine Familie, meine Mutter, mein Vater, mein Bruder, dass sie alle errettet werden, dass sie den lebendigen Glauben finden, dass sie Jesus kennenlernen, dass sie nicht ins Gericht kommen, sondern dass sie gerettet werden. Und da bin ich Christ geworden. Und mein Bruder, vielleicht kennt ihr das, ist auf dem Blassheimer Markt gefahren. Ich habe mir solche Mühe gegeben. Jetzt möchte ich ein guter Bruder sein, weil früher habe ich ihn immer geschlagen. Früher war ich immer böse zu ihm. Früher habe ich ihn provoziert und gereizt. Und jetzt wollte ich endlich mal ein guter Bruder sein. Und dann ist mein Bruder, meine Eltern sind nach Berlin gezogen. Wir haben dann in Bünde gelebt, zu zweit in der Wohnung von meinem Vater, Mutter. Und dann ist er auf diesen Blassheimer Markt gegangen. Da wollte er Party machen. Er war noch kein Christ zu dieser Zeit. Er wollte sich gehen lassen, so wie immer und so weiter, Bier trinken und so weiter und so fort. Und dann hat er mich gefragt, bevor er auf diesen Blassheimer Markt gefahren ist, er hat mich gefragt, Michael, kannst du mich bitte abholen? Heute Nacht so um 3, wie auch immer, so wie vielleicht bei uns heute um 3. Und ich sagte ja. Und ich wusste schon ganz genau, weil ich bin so eine Schlafmütze, wenn mich jemand nachts weckt, ja, dann bin ich so gereizt, dann nützt der ganze Heilige Geist nicht aus, um mich im Frieden zu halten. Das wird nicht funktionieren. Und in der Tat, mitten in der Nacht ruft er an, halb betrunken und sagt, du Michael, kannst du mich jetzt abholen? Und ich habe davor gebetet, Herr, wenn er mich anruft, lass mich so friedlich sein und so liebevoll sein. Ich will ein neuer Bruder sein. Ich will vollkommen sein. Und dann stieg ich ins Auto, fahre dann, ich weiß nicht, 15, 20 Kilometer, um meinen Bruder abzuholen. Er und sein Freund steigen ins Auto. Wir fahren zurück. Und dann fange ich mit seinem Freund hinten über Jesus anzureden. Ich erzähle Jesus hin, Jesus her, wenn du an ihn glaubst, wirst du errettet und so weiter. Ich wollte ihn evangelisieren. Mein Bruder hat das so genervt, dass ich ihn versuche zu evangelisieren und angefangen mit mir rumzupöbeln. Aber an einem gewissen Punkt bin ich angehalten. Ich bin aus dem Auto ausgestiegen, habe die hintere, er saß hinten, habe die hintere Tür aufgemacht, habe ausgeholt und bam, mitten aufs Kinn. Das war der neue, wiedergeborene Michael Isaac, der jetzt voll im Glauben, der dafür gebetet hat und so weiter. Er steigt aus dem Auto, wir ringen und dann schmeiße ich ihn irgendwo in die Grube hinein, am Straßenrand, mitten in die Brennnesseln. Wir steigen wieder ins Auto. Oh Mann. Das bin ich. Das ist der wiedergeborene Michael Isaac, der sich jetzt voll die Mühe gibt, vollkommen perfekt zu sein. Wir steigen ins Auto. Und dann die letzten 15 Minuten Autofahrt höre ich nichts anderes von ihm, außer, und du willst ein Christ sein, und du schlägst deinen Bruder, und du sogenannter Heiliger, und da. Und krieg einen Schlag nach dem anderen ab. Und ich sitze im Auto und bitte innerlich, Herr, entschuldige mich, ich habe so versagt. Ich habe so verhauen. Zu Hause oder unterwegs, fast zu Hause angekommen, sage ich zu ihm: Eugen, du bist so ein Idiot, habe ich zu ihm gesagt. Ich mache weiter, ne? Ich habe mir so viel Mühe gegeben, dich mit Liebe abzuholen. Und du hast mich so provoziert und ich habe die Kontrolle verloren. Ich habe angefangen zu weinen. Dann standen wir draußen vor der Wohnung und er sah mich weinen. Und dann nahm er meine Faust und sagte: Nein, mein Bruder, du darfst nicht weinen. Hier, schlage mich. Es war ihm lieber, dass ich ihn schlage, weil so kannte er mich. Als einen Bruder zu haben, der sich schuldig fühlt und weint. Damit ist er nicht klargekommen. Das war für ihn, das kenne ich ja gar nicht. Ich kenne den Michael, der mich prügelt, aber der Michael, der vor mir steht und weint und der es bereut, den kenne ich ja gar nicht. Und diesmal, als er bei mir zu Besuch war und wir über den Tag der Umkehr geredet haben, was war der Tag, wo du gesagt hast, ich brauche Gott? Was war der Tag, wo du gemerkt hast, es muss eine Veränderung passieren? Und er sagt, das war genau dieser Tag. Das war genau dieser Tag, wo ich als braver Christ so versagt habe, so verhauen habe. Das war der Tag, wo er dann am nächsten Tag wach geworden ist und gedacht hat, irgendwas muss ich in meinem Leben verändern, ich kann nicht mehr so bleiben, wie ich bin. Und der Tag meiner größten Schwäche damals wurde von Gott gebraucht, um das Herz meines Bruders zu bewegen. In meiner Schwachheit, in meinem Versagen. Deshalb, lieber Mensch, der du Gott suchst, Gott will dich genauso haben, wie du bist. Wir haben einen unglaublichen Gott. Wir haben heute gesungen, er ist treu. Er ist treu. Er ist treu. Das, was du an dir selber hast und verurteilst, das will Gott nehmen und das will er gebrauchen und zur Stärke verwandeln. Gott ist ein Spezialist dafür, es zu tun. Meine Schwäche, mein Versagen zu nehmen und es in seinen Sieg zu verwandeln. Und das hat der Paulus hier realisiert. Er hat gemerkt, dass diese Dornen in seinem Fleisch, dass diese Schwachheit, die er hat, dass diese Schwachheit ein Sieg ist für das Reich Gottes, statt eine Niederlage zu sein. Vielleicht hast du auch schon dreimal gebetet. Vielleicht ist es Zeit, dass du aufhörst, dafür zu beten. Und vielleicht ist es Zeit, dass du von deiner Schwachheit oder im Gegenteil deine Schwachheit nimmst und sie benutzt und sie in den Sieg Gottes verwandelst. Indem du auf deine Schwachheit schaust und denkst, oh meine Güte, wer bin ich überhaupt? Aber zur gleichen Zeit schaust, Gott, aber du liebst mich und du bist so treu, Gott. Auf deiner Seite, das habe ich schon wieder gemacht. Aber Herr, du, deine Gnade und deine Barmherzigkeit, die kein Ende hat, bist so treu. Gott hat kein Interesse an vollkommen und starken Menschen. Im Gegenteil, er lässt sogar Paulus bewusst in diesem Zustand. Und ich hab oft so gedacht, Paulus war voll Heiligen Geistes. Also in meinen Augen, Paulus, Petrus, das sind die zwei Top-Männer aus der Bibel, neben Jesus. Wenn ich jemanden aussuchen könnte, wäre ich wie Paulus oder Petrus. Und obwohl Paulus ein Mann ist, der sich vom Geist Gottes führen lässt, muss Gott trotzdem zu einem Mittel greifen, eine Schwachheit in dem Leben von Paulus zuzulassen, damit er nicht hochmütig wird, sondern demütig bleibt. wegen der hohen Offenbarung, wegen der hohen Erkenntnis, wegen der großen Dinge, die er verstanden hat. Erlaubt es Gott in seinem Leben, diese Schwäche, diesen, er nennt das als Fäuste, immer wieder kriege ich einen Schlag ab, immer wieder kriege ich, und immer wieder schlägt an mich dieser Feind. Und ich finde das so schön, wenn das hier übersetzt worden ist, in dieser Bibelstelle. Hier heißt es, doch er sagte zu mir, meine Gnade muss dir genügen. Denn meine Kraft ist gerade in den Schwachen mächtig. Und dann sagt er, jetzt bin ich sogar stolz auf meine Schwachheit. So weit bin ich noch nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich bin im Glauben noch nicht so weit, dass ich sagen kann, jetzt bin ich stolz auf meine Schwachheit. Ich weiß nicht genau, wie die älteren Übersetzungen das sagen oder worttreuen Übersetzungen. Aber ich freue mich in meinen Schwachheiten. Ich freue mich, weil Gott dadurch groß rauskommt. Jetzt bin ich sogar stolz auf meine Schwachheit, so heißt es hier, weil so die Kraft von Christus auf mir ruht. Schwachheit ist wie ein Landeplatz für den Geist Gottes, für die Kraft Gottes in meinem Leben. Gott kann mit meiner Schwäche anfangen. Im Gegenteil, er nimmt meine Schwäche und dann landet er auf dieser Schwäche und gebraucht diese Schwäche. Und dann sagt Paulus, er kommt endlich zu der Erkenntnis, die ich noch nicht habe, und sagt, ich freue mich in meinen Schwachheiten. Ich bin stolz darauf, weil diese Dinge machen es, dass Gott bei mir ist, dass Gott durch mich wirkt. Mit solch einem Gott haben wir es zu tun. Viele Götter aus anderen Religionen verlangen Perfektion, heiliges Leben, alles gut einhalten, richtig machen. Und unser Gott möchte Schwachheit, weil da kann er wirken. Jetzt bin ich sogar stolz auf meine Schwachheit, weil so die Kraft von Christus auf mir ruht. Merkst du das, wie die Kraft des Christus auf deinem Leben ist? Nein? Vielleicht bist du zu stark? Vielleicht ist es Zeit, ein bisschen schwächer zu werden, ein bisschen Schwäche zuzulassen. Vielleicht ist es Zeit, diese Schwäche zu nehmen und sich darüber zu freuen. Ja, ich bin so schwach und trotzdem wirkst du in meinem Leben. Weil so die Kraft von Christus auf mir ruht. Deshalb freue ich mich, sagt er hier, über meine körperlichen Schwächen. Wer freut sich schon über seine körperlichen Schwächen? Wir haben Geschwister bei uns in der Gemeinde, die haben mit schweren Krankheiten zu kämpfen. Und wir haben mit ihnen telefonieren und reden. Dann hören wir nur ein Wort des Zuspruches und der Ermutigung. Und ich bin so zutiefst erstaunt, wie sie an Gott festhalten können in dieser Zeit. Ihn loben und preisen können, Gott vertrauen. Das bewegt mein Herz so sehr. Deshalb freue ich mich über meine körperlichen Schwächen, ja selbst über Misshandlungen, Notlagen, Verfolgungen und Ängste, die ich für Christus ertrage. Denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Überleg dich mal so einen Paulus, der auf dem Schiff ist und Schiffbruch erleidet und der sitzt da und freut sich. Oder er hat körperliche Nöte, Notlage, er hat nichts zu essen. Und dann freut er sich jetzt schon, er freut sich schon, weil er weiß, dass Gott das alles gebrauchen wird. Das ist ein verrückter Mann. Der ist crazy. Und wenn wir diesen Glauben haben, den er hat, wie kann uns der Feind noch angreifen? Das, was bei uns die größte Niederlage ist, verwandelt Gott in größten Sieg. Wir können eigentlich uns darauf freuen, dass uns der Teufel mit seinen Fäusten schlägt. Warum? Weil Gott das in Sieg verwandelt wird. Mit so einem Gott haben wir es zu tun. Und vielleicht ist heute der Tag für dich, wo du anfängst, Gott für deine Schwachheit zu danken. Wo du anfängst zu preisen. Gott, danke für meine Schwachheit. Danke, Herr, obwohl ich so schwach bin, dass du mich so liebst. Danke, obwohl ich so schwach bin, dass du mich noch nicht verworfen hast. Danke, Herr, obwohl ich so schwach bin, dass du mir deinen Geist gegeben hast und dass du bei mir bist. Danke, Herr, dass du meine Schwachheiten gebraucht hast. Wie viel Mist habe ich in meinem Leben getan? Und du hast gewirkt. Herr, ich lobe dich und ich preise dich. Nimm heute diesen Tag, nimm heute diese Gelegenheit und verwandle heute deinen Tag der Schwachheit in einen Tag des Sieges, in einen Tag wo Gott die Ehre bekommt. Und lass uns üben. Lass uns üben, uns zu freuen, wenn Schwäche uns ereilt. Lass uns nicht jammern. Er jammert hier nicht. Er sagt nicht nach dreimal Gebet, Gott, was bist du überhaupt für ein Gott? Ich habe mein Leben dir hingegeben und du erhörst mein Gebet nicht. Ich habe die Schnauze voll, ich bete nicht mehr. Sondern nach einem dritten Mal hat er realisiert und hatte diesen Eindruck, dieses Gefühl oder Gott hat geredet. Wir wissen nicht genau, wie es war. Und Gott zu ihm sagte, meine Gnade ist genug für dich. Und als er das verstanden hat, dass Gottes Gnade genug ist, freute er sich plötzlich über seine Schwachheit. Denn er wird nicht errettet durch seine eigene Perfektion, durch seine eigene Anstrengung. Er wird errettet durch Gottes Gnade. Durch das, was Jesus für ihn am Kreuz gemacht hat, was Jesus vollbracht hat. Nicht mehr wir sind es, die religiös sein müssen. Nicht mehr wir sind es, die uns bemühen. Sondern Jesus hat sich für uns bemüht. Jesus hat sich für uns ans Kreuz nageln lassen. Warum? Damit ich mich nicht rühmen kann und sagen kann, ich habe es geschafft. Ich lebe aus der Gnade. Und wenn ich in der Gnade bleibe, merke ich, dass die Kraft Gottes in meinem Leben da ist. Verlasse ich die Gnade und fange an, selbst zu arbeiten und selbst mich zu bemühen, merke ich, die Kraft Gottes ist nicht da, sondern ich merke Versagen in meinem Leben. Sobald ich aber aufgebe und wieder unter die Gnade zurückgehe, merke ich, dass Gott mich führt und leitet und mich verändert. Tja, was ist besser? Stärke oder Schwäche? Wenn du aussuchen könntest, was würdest du wählen? Ich hatte Stärke genommen. Aber Paulus hat ganz klar und deutlich gesagt, Schwäche ist viel nützlicher und viel besser für Gott. Denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Das möchte ich dir heute mitgeben. Deine Schwachheit ist nicht das Problem, sondern dein Bemühen, stark zu sein, das ist das Problem. Die Schwachheit aber nicht, im Gegenteil. Die Schwachheit ist einfach sehr, sehr gut und nützlich für die Gemeinschaft mit Gott und auch für sein Wirken. Deshalb lass uns freuen. Freuen in Misshandlungen, freuen in Notlagen, freuen in Verfolgungen, freuen in Ängsten. Denn Gott wird sich dadurch verherrlichen. Amen. Ich möchte beten.